Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Aber schon noch wieder...
Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Moin moin, liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, dem Zweit- und Drittliga-Podcast von FUMS, eurem Lieblingsmagazin für Fußball und Humor. Ich bin Ole Jonathan und ja, mir zugeschaltet ist Jan-Erik und sein Hausmeister. Moin, ihr beiden.
Ja, moin. Erstmal hallo von mir. Mein Hausmeister meldet sich gleich wieder per Laubbläser, glaube ich, von unten. Warte, ich bin mal leise.
Ja, man hört's.
Genau. Hier wird nämlich gerade die Einfahrt freigebläsert. Pünktlich zur Podcast-Aufnahme wurde hier gerade parallel angefangen. Ich hoffe, das geht uns allen hier nicht allzu sehr auf den Sack im Laufe der Folge. Aber ja, das sind die heutigen Gegebenheiten hier auf jeden Fall.
Ja, alles ist kreuz und quer, überall wird man gestört. So ein bisschen die Vibes, die, glaube ich, auch viele Berliner bei der Wahl hatten durch dieses Marathon-Event, war es ja auch schwierig, durch die Stadt zu kommen. Dann hat noch vieles nicht funktioniert, es gab keine Wahlzettel, Wahlbüros waren abgeschlossen, die eigentlich auf sein hätten können. Also,
und die mussten irgendwie vier Sachen auf einmal wählen, ne? Noch irgendein Volksentscheid.
Genau, Volksentscheid für Enteignung, richtig.
Also da wäre ich auch überfordert, muss ich sagen.
Wir wissen, wie ihr euch fühlt.
Ja.
Übrigens, vielleicht kurze Anekdote zum Beginn. Ich habe die Wahl verfolgt bei Freunden, die du auch kennst. Haben wir so ein bisschen einen kleinen Wahlabend gemacht mit Schnittchen und Champagner. Nein, das nicht. aber ja, haben wir die ganzen Elefantenrunden geguckt und das alles so ein bisschen verfolgt. Und ich bin recht spät abends wieder nach Hause gefahren, ins schöne Eimsbüttel. Und da radel ich hier längs auf der Gärtnerstraße und will dann bei so einem kleinen Park, der hier in der Nähe ist, reinfahren in meine Straße, beziehungsweise in die Zufahrtsstraße zu meiner Straße. Und da muss man durch so eine kleine Schleuse, weißt du, wo so ein paar Geländer sind, dass man halt vom Fahrrad absteigen muss, weil das dann ein verkehrsberuhigter Bereich ist. Ich meine, du kennst die Ecke ja eh.
Genau.
Und ja, es war schon sehr dunkel und ich wurde auf einmal geblendet. Und zwar von einem...
Von Swag.
Von Blue. Blue heißt der Hund, habe ich später rausgefunden. Es war ein ganz weißer Husky, so mit stahlblauen Augen. Und ja, er wurde geführt von einem... Typen mit Locken und einem sehr teuren Trainingsanzug, ich glaube von Gucci oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden Fall sah das alles sehr teuer aus. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, krass, was ist das für jemand? Und dann höre ich auf einmal, dass der Netherlandisch in sein Handy reinbrabbelt. Und ja, ich steige ab und gucke den an. Er guckt mich auch an und dann sehe ich, das ist doch Ludovic Reis.
Ach, und? Ja.
Guck, genau, dann habe ich mir nochmal den Hund angeguckt, habe ich mir Ludovic Reis nochmal angeguckt und bin dann hier zu Hause, als ich zu Hause war, direkt auf Instagram und habe da den Hund auch wieder entdeckt. Und ja, tatsächlich, Ludovic Reis ist jetzt mein Rico Benatelli, den du immer triffst. Ich treffe jetzt Ludovic Reis.
Krass, die Parallelen hier.
Lustig. Wir wohnen echt hier im High Society Hotspot in Hamburg. Jeder will hier wohnen.
Es ist unfassbar, ja.
Ja, echt, das finde ich echt lustig. Vor allem, es war halt irgendwie 12:30, also es war schon echt spät. Aber okay, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn er irgendwie, wahrscheinlich geht dann tagsüber seine Lebensgefährtin oder so mit dem Hund raus, weil er wird bestimmt auch häufig angehauen werden, wenn er hier sich rumtreiben würde. Aber das war so mein Highlight.
Ja. Das hört sich interessant an, aber Wahnsinn, ich hätte mich auch gefreut darüber, über so eine Zufallsbegegnung.
Ja, was geht denn bei dir? Warum nehmen wir eigentlich schon wieder später auf?
Ja, wir nehmen... du Sausack.
In Maßkantchen.
ja, ich war relativ kurz entschlossen auf einem Festival in den Niederlanden. Das war da wieder möglich und war deshalb am Wochenende dort. Und gestern war ich eigentlich relativ fit auch schon wieder, aber hatte noch andere Sachen zu tun. Für ein Uni-Projekt musste ich noch Equipment ausleihen und das abholen und mir nochmal erklären lassen. Und deshalb, einfach heute mal wieder einen Tag später, aber das kennen die Hörerinnen und Hörer.
Was gut ist.
Ja, auch schon. Genau, was gut ist, weil gestern Abend ist ja noch was Ordentliches passiert. Ein gutes Spiel, über das wir auch später nochmal kurz reden können. Deshalb.
Ja. Ihr könnt auch kurz damit anfangen.
Können wir auch tun.
So sehr wollte ich darauf auch gar nicht eingehen. Aber ja, wir müssen es auf jeden Fall erwähnen, weil es gibt einen Club, der jetzt echt einen kleinen Aufwärtstrend zu verzeichnen hat. Und das ist zu unser aller Freude Havelse.
Ja, absolut. Die Jungs aus Niedersachsen haben nämlich gestern 4-3 bei Viktoria Berlin gewonnen und das auch nach mehrmaligem Rückstand. Zweimal lagen sie hinten, dreimal sogar. 1-0, ja. 2-1 und 3-2 lagen sie hinten. Am Ende haben sie das Ding trotzdem noch 3-4 gedreht und das sah eigentlich ganz gut aus offensiv. Also so torgefährlich habe ich Havelse bisher noch nicht erlebt in den Spielen, die ich mir so ein bisschen angeschaut habe. Viktoria Berlin, muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht, weil sie hinten so offen standen. Also auch gerade am Ende haben sie da schon sehr viel Räume angeboten. Beim 3-3 oder auch beim 3-4 sehr unglücklich. Ich glaube, Muzzicato, der Trainer, der hatte auch gesagt, wir sind noch keine Drittligamannschaft hinterher. Spielte sicherlich auch.
Sagt die Tabelle aber was anderes.
Genau, das dachte ich auch. Aber ja, damit spielte er sicherlich auf das Defensivverhalten auch an seiner Mannschaft, die da so ein bisschen blauäugig dann ins Verderben noch hineinlief. Aber ja, Havelse, wie gesagt, kann man lobend hervorheben. Wieder Froese übrigens, der würde ich sagen, Dreh- und Angelpunkt offensiv, hat er das 1-1 selber gemacht, später noch eine Vorlage gegeben und auch Finn Lackenmacher, den hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal thematisiert, hat das 1-1 vorbereitet von Froese mit einem schönen Steckpass. Ja, was ist dir noch so aufgefallen?
Ja, erstmal finde ich es krass, Havelse jetzt mit über 50% der erzielten Tore kommen aus dem Spiel gegen Viktoria Köln. Also 4 von 7 sind da gefallen. Und ich fand auch, dass es gerade offensiv gut aussah, auch bei beiden Teams, weil da hat auch Viktoria wieder ein paar schöne Stafetten angeboten. Muss man wirklich sagen, dass es offensiv auf jeden Fall auf Drittliganiveau ist. Also das kann man sich gut geben, glaube ich. Hm. Für Muzzicato war es ärgerlich. Ich glaube, der hatte Geburtstag. Hätte er sich bestimmt auch was Besseres vorgestellt. Aber genau, das entscheidende Tor durch Linus Meier ist dann auch gefallen durch individuelle Fehler da in der Hintermannschaft von Viktoria Berlin, war so ein bisschen reingestolpert dann auch.
Genau.
Abgestaubt. Aber am Ende kann man durchaus sagen, es war verdient und ja, Rüdiger Ziel hat es geschafft, seiner Mannschaft so ein bisschen eine offensive Identität einzuhauchen. Und das sah jetzt in den letzten zwei Spielen, hat man manchmal Ansätze gesehen, aber so wirklich viel war davon nicht zu sehen. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, in dem Spiel hat man das häufiger gesehen. Und ja, ist, glaube ich, eine Sache, auf der Havelse aufbauen kann. Hm. Und wenn sie das so auf den Platz bringen und vielleicht defensiv noch ein bisschen stabiler werden, dann sieht es gut aus. Besonders gut gefallen hat mir eigentlich auch noch Julius Langfeld. Den wollte ich noch kurz rausheben, der hat das dritte Tor gemacht, war auch in den Einleitungen der anderen Tore beteiligt. Also ja, auch einfach Spieler, die sich vielleicht einfach ein bisschen etablieren mussten, ein bisschen Zeit brauchten, auch einfach, glaube ich, um in die Liga reinzukommen, was ja ganz normal ist. Aber ja, dann gute Leistung abgeliefert und ja, verdient gewonnen. Und jetzt ist Havelse unten. Zwar immer noch auf dem letzten Platz, aber man kann sagen, sie sind wieder dran. 7 Punkte.
Genau.
16. ist SC Freiburg, das Rettenufer sind 12. Also ja, 5 Punkte, die sind auch schnell mal wieder aufgeholt. Also das
ist
eine coole Sache für die Niedersachsen.
Ja, absolut. Und vor allem sind die 7 Punkte ja aus den letzten 3 Spielen entstanden. Also eine ansteigende Form, genau, klarer positiver Trend und auch natürlich wieder sowas wie Eigendynamik, die sich daraus entwickelt, Moral auch für die Aufsteiger aus Havelse und Rückenwind deshalb auch. Deshalb mal schauen, wie sie sich jetzt in den nächsten Partien präsentieren.
Ja, wer Samstag noch, gegen Kaiserslautern.
Ja, die ja jetzt auch 2 Spiele hintereinander gewonnen haben. Ich glaube, das erste Mal seit Anfang 2019, 2 Punktspiele, die Lauterer. Ja. Also die Roten Teufel, wir wissen es ja schon lange, müssen wirklich viel aushalten, vor allem auch die Fans. Wer mir noch gefallen hat bei Havelse, das war Quint im Tor. Der Satz war beim 1-0.
Beim ersten Tor.
Genau, da sah er nicht gut aus. Da hätte er das 1-0 von Kapp nach einer Ecke relativ easy verhindern können. So agierte da ein bisschen unglücklich, aber später hat er noch stark gehalten, auch beim Stand von 3-4 in der vierten Minute der Nachspielzeit noch wirklich bärenstark gegen Seifert gehalten. Ich glaube, gegen Jopek war es auch mal zwischendurch, wo er so einen Schlenzer, ja, ganz Weltklasse eigentlich, noch zur Ecke pariert hat. Also da hat er seinen Fehler eigentlich wieder wettgemacht aus
kurz vor Schluss Situation. Hat er auch einmal richtig stark gehalten, auf jeden Fall,
ja. Genau, ja, das war diese Aktion, glaube ich, in der Nachspielzeit, die ich gerade meinte. Ja. Also, genau, da wurde doch nochmal zum Abschluss des Spieltages richtig was geboten, 7 Tore an einem Montagabend.
Hast du recht. Wenn du vom Abschluss sprichst, können wir auch direkt zum Auftakt des Spieltages kommen.
Sehr
gerne. Da gab es nämlich ein Spiel, was ich mir sogar gegeben habe, weil ich es mit Spannung erwartet habe, und zwar das Sachsen-Anhalt-Derby. Der Hallische FC hat den 1. FC Magdeburg empfangen. Und ja, die Vorzeichen für die Hallenser waren denkbar schlecht, denn 10 Spieler und darunter auch echt richtig wichtige Stammkräfte waren verletzt. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, auch in den vergangenen Folgen. Halle diese Saison unfassbar mit Verletzungspech verfolgt, also eigentlich unbeschreiblich. Sowas habe ich noch nie wirklich erlebt, dass ein Team so gebeutelt ist. Und ja, dementsprechend dünn war auch der Kader, den Mr. Schnorrenberg da zur Verfügung hatte. Mhm, aber dann muss man sagen, hat er mit dem Material, was er zur Verfügung hatte, eine Masterclass gepult. Also
stimmt,
Halle hat am Ende mit 3-2 gewonnen. Und das sah am Ende, das war am Ende auf jeden Fall verdient. Aber ja, beim Auftakt des Spiels hätte man damit nicht unbedingt gerechnet. Denn direkt in der 20. Minute traf Amara Kondé für Magdeburg mit einem sehenswerten Lupfer zum 0-1. Und da habe ich schon gedacht, so ja, okay, Magdeburg hat sich jetzt nach dem kleinen Straucheln in der Woche zuvor nach der Niederlage wieder gefangen und spielen wieder so, wie man es kennt. Aber ja, dann ging es doch anders weiter als gedacht.
Ja, ganz genau. Michael Eberwein hat nämlich schon wieder getroffen. Kopfball nach einer Kreuzerflanke von rechts. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, 41. Minute war das, genau.
Ja.
War eine schöne Flanke, wie gesagt, von Kreuzer genau auf den Kopf von Eberwein. Und der hat da auch gutes Stellungsspiel gezeigt. Genau zwischen Knost und Müller hat er sich da postiert. Deshalb gute Abschlussposition und ja, hat den Ball im Tor untergebracht. Überhaupt muss ich das nur mal kurz sagen, Michael Eberwein, der gefällt mir in dieser jungen Spielzeit besonders gut bei Halle. Also war jetzt sein 6. Saisontor, dazu hat er schon 2 Vorlagen. Und das sind jetzt schon so viele wie in der gesamten letzten Saison. Also 6 Tore hat er in der letzten Saison erzielt. Und
wahrscheinlich 12-mal so viele, wie er für Kiel geschossen hat.
Ja, mit Sicherheit. Ja. Und ja, als hängender Mann, hängende Spitze hinter Terence Boyd, übernimmt er jetzt irgendwie noch mehr Verantwortung und ist deshalb aktuell richtig wichtig für das Hallenser-Spiel.
Wichtig und richtig.
Ja,
die
wichtig und richtig,
ja. Die ergänzen sich irgendwie total gut, obwohl ja auch Eberwein so ein echt riesiger Schlacks ist und nicht unbedingt jetzt so fix und Boyd ja auch eher körperlich und Anspielstelle ist, aber trotzdem, ja, haben beide geglänzt in dem Spiel, aber ja, besonders Eberwein in der 41. Minute. Für mich kam das so ein bisschen aus dem Nichts. Schnorrenberg war, glaube ich, auch ein bisschen unzufrieden mit der Leistung, hat dann Derstroff noch ausgewechselt vor der Halbzeit. Auch noch bevor das Tor fiel und dann kam es halt nach dieser Situation zum 1-1 und das war, glaube ich, dann so ein bisschen der Knackpunkt in dem Spiel, weil nach der Halbzeit die Hallenser richtig gut mitgespielt haben. Also Magdeburg war jetzt auch nicht super schlecht, sondern haben natürlich auch noch ihren Fußball gespielt, aber da Halle dann wirklich angefangen hat mitzuspielen und das Ganze wurde dann belohnt durch einen schicken Freistoß in der 62. Minute vom Sohn von Olli Kreuzer, Niklas Kreuzer, Dynamo Dresden Vergangenheit, da so halb linke Position, kurz hinterm 16er, super Position eigentlich für einen Freistoß und ja, den zirkelt er da durch die Mauer durch.
Ja.
Keine Chance mehr für Reimann und dann stand es auf einmal 2-1.
Genau.
Das war, was für ein Freistoß.
Ja, was für ein Freistoß, dachte ich auch. Natürlich kann man da auch der Mauer einen Vorwurf machen, die da so ein bisschen löchrig daherkam. Auch nur so halb irgendwie hochsprang. Ich weiß nicht, was Kreuzer da im Kopf hatte. Es sieht aber so aus beim Anlauf und auch beim Schuss, als hätte er das genauso gewollt. Also das sah schon gut aus, technisch gut gemacht. Erinnerte mich ein bisschen an Ronaldinho, damals gegen Werder Bremen in der Champions League, weißt du?
Unter der Mauer durch. Ja, das stimmt. Ja, das war auch so wild. Also wenn das eine Flanke von Kreuzer sein sollte, dann
war sie scheiße.
Ganz schön verhauen. Ja. Aber gut, jetzt im Zweifel für den Stürmer.
Genau.
Befolgen wir auch mal wieder diesen Call. Ja, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen nochmal wieder so ein kleiner Nadelstich ins Herz der Magdeburger und hat das Spiel der Hallenser weiter belebt. Und ja, in der 74. Minute war es dann die individuelle Klasse von einem Terence Boyd, würde ich sagen, zum 3:1 trifft. Einzelaktion, wackelt da schön die Verteidiger aus und schlänzt den Ball dann rechts unten ins Eck, auch ungefähr so Elfmeter Höhe, vielleicht noch ein bisschen weiter raus. Ja. Sehr schönes Tor, Beuth auch extrem wichtig für Halle, das wissen wir ja, aber klar, das hat er jetzt nochmal gezeigt, hatte auch danach nochmal eine richtig gute Chance, wo er sich den Ball auch so einmal abtupfen lässt an der Brust und dann direkt abzieht und ja, das ist auch einfach eine Qualität, die nicht viele Stürmer haben in der dritten Liga und da merkt man auch, dass Beuth nicht ohne Grund mal US-Nationalspieler war und auch bei RB gekickt hat, also richtig gutes Spiel von ihm und ja, das Tor in der 74. Minute so ein bisschen die Krönung von seiner Leistung, würde ich sagen.
Ja, was ich auch gut fand an dem Tor ist natürlich da, wie er den Oberkörper reinstellt, also Tobias Müller war dem gar nicht gewachsen, perlt wie an so einer Teflonpfanne an ihm ab, obwohl er nur seinen Körper reinstellt, Arme sind angelegt. Da dachte ich, als ich mir das angeguckt habe, wird das hier gleich noch zurückgenommen. Aber nee, dem war nicht so. Und deshalb, ja, auch alles korrekt. Wie gesagt, Oberkörper reingestellt, Körpereinsatz.
Ja, und
stimmt. Vor Reimann dann auch cool geblieben.
Habe ich mich auch gefragt, ob das in der zweiten Liga, ob das reviewed worden wäre. Aber ja, eigentlich war es ein ganz normaler Zweikampf in einem Laufduell. Und man sieht ja Beuth ungefähr doppelt so breit wie Müller. Von daher,
ja, gut. Genau. Ja, und dann gab es leider aus Hallenser Sicht doch nochmal einen kleinen Wermutstropfen, denn beim Treffer zum 3:2 und zum Endstand sah Halle dann nochmal unglücklich aus, und zwar an zwei Stellen. Erstmal lässt Yannick Sternberg da Franzke flanken, obwohl er ihn schon so gut wie wegverteidigt hatte eigentlich. Also die Flanke, die darf eigentlich so nicht mehr kommen. Und der Torwart Schreiber, der 19-Jährige, hat den Ball eigentlich auch schon festgehalten, lässt ihn aber leider nochmal fallen und Kai Brünker sagt Danke und schiebt ein ins leere Tor.
Ja, das war super unglücklich. Tim Schreiber eigentlich ein großes Talent, den haben wir auch, glaube ich, sogar in unserer Saison-Review erwähnt, ist ja ausgeliehen von Red Bull Leipzig, kam jetzt ins Tor, weil Müller verletzt war, einer der Verletzten. Aber ja, das war natürlich ein bisschen unglücklich. Hat eigentlich eine gute Figur abgegeben, aber in der Szene echt unglücklich. Und Halle hat jetzt auch nochmal nachverpflichtet unter der Woche, um den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition wieder so ein bisschen zu beleben. Und Mesenhöhler verpflichtet, den wir auch noch kennen,
stimmt,
aus Drittliga-Zeiten. Also Schreiber, glaube ich, ohne Frage, sehr großes Talent, aber ob es schon reicht, dafür eine Drittliga-Saison durchzuspielen, weiß ich nicht. Obwohl man sagen muss, ich meine, sowas hätte auch jedem anderen passieren können. Also,
ja, und vor allem in dem Alter mit seinen 19 Jahren und wie gesagt gerade mal 6 Profispielen, ist das sicherlich für ihn kein Beinbruch und im Zweifel wird er da eher noch Erfahrung draus sammeln, wie er sich da postiert oder wie er genau zugreifen muss. Und zum Glück aus Hallenser Sicht kann man ja auch sagen, nur Makulatur. Denn obwohl es danach noch einiges gab an Chancen, zum Beispiel 2 gute Chancen für Halle, aber auch auf der anderen Seite nochmal Barış Artık, der Schreiber sogar nochmal zu einer Parade gezwungen hat, da hat er es gut gemacht. Also
hast du das Interview von Artık gesehen nach dem Spiel bei
Magenta? Nee, das habe ich nicht mehr gesehen.
Es ist einfach, macht Spaß, ihm zuzuhören bei seinen Analysen. Also das empfehle ich jedem. Sehr entertaining, Barış Artık, immer gerne. Ja, für Magdeburg ist es ein bisschen ärgerlich. Also sie haben jetzt Glück natürlich, dass da niemand weiteres das ausnutzen konnte, diese schlechte Leistung. Denn Viktoria Berlin, haben wir ja eben drüber geredet, haben verloren, genauso wie Dortmund 2. Also keiner konnte sich da vorbeischieben an den Magdeburgern. Aber ja, irgendwie ist so seit 2 Spielen ein bisschen der Wurm drin. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt so wirklich. Also Lukas Schuler vielleicht nicht mehr so überragend wie in den ersten Spielen. Aber eigentlich gefällt mir das schon, was ich dort sehe. Und gerade das Kombinationsspiel, auch Umschaltspiel ist nach wie vor schnell. Und deswegen glaube ich auch, dass es jetzt vielleicht so eine minimale Durststrecke ist, vorübergehend. Aber dass die es, glaube ich, auch in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Glaubst du, da ist jetzt ein tiefer gehendes Problem aufgetaucht? Oder ist es auch eher so ein kleiner Stolperer?
Ja, ich habe es eigentlich auch nicht so wahrgenommen gegen Halle. Klar war Halle irgendwie aktiver, obwohl ja, wie du ja auch gesagt hast, dass der Ausgleich so ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber ich meine, in so einem Derby ist ja immer alles drin. Und das hat man ja oft, dass der vermeintliche Underdog da doch mal die Punkte einheimst. Da kann natürlich alles passieren. Was natürlich wehtat, ist die Heimniederlage gegen Würzburg. Das darf dir eigentlich so nicht passieren. Ja. Blöd. Da ist Magdeburg auch ein bisschen zu spät aufgewacht. Jetzt haben sie am 4. Oktober Türkgücü München vor der Brust. Die haben ja unter dem Neutrainer Peter Hyballa ihren Auftakt gewonnen.
Ja, mal schauen. Mal schauen, ist spannend eigentlich. Ja, glaube ich auch. Das ist ein gutes Spiel. Ja. Kann man sich eigentlich mal geben. Aber ja, Magdeburg immer noch stabil da oben, auch noch mit 2 Punkten Abstand auf die Teams danach. Deswegen keine Sorgen.
Und solange das so ist, genau, werden da die Verantwortlichen, glaube ich, einen kühlen Kopf bewahren. Ja, da ist man ja anderes gewohnt aus der letzten Saison.
Stimmt. Props übrigens an die Hallenser Fans. Die haben richtig Gas gegeben und hatten auch noch nach dem Spiel dann so ein richtig fettes Transparent aus Stoff, wo Derby-Sieger drauf stand. Ich weiß nicht, ob sie das immer haben und dann halt rauskramen, wenn sie dann gegen Teams aus Sachsen dann halt spielen. Wenn sie es vorher extra angefertigt haben, dann auf jeden Fall Shoutout an die Leute, die so zuversichtlich waren, dass sie das Ding auch holen. Nicht schlecht.
Ja. Generell mal wieder, ja, gute Stimmung, so wie sich das für so ein Derby gehört. 10.000 Fans waren dort bei Flutlicht. Sehr schön. Gut, dann das nächste Spiel, über das wir heute hier reden möchten in der dritten Liga. Wieder eine Viktoria ist involviert, und zwar die Viktoria aus Köln. Die hat in einem NRW-internen Duell gegen MSV Duisburg 4:2 gewonnen. Und das kam für mich ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Duisburg, ja, tabellarisch zumindest der leichte Favorit gewesen, aber auch sehr verhalten gestartet. Also ziemlich früh das Tor von Köln, das 1:0. Handle war es, war so ein bisschen ein Abstauber nach einem Freistoß von Marcel Risse. Da landete der Ball zunächst beim Verteidigerkollegen Fritz. Der hatte da noch kein Glück, traf nur den Pfosten, und Simon Handle stand dann genau richtig links am Fünfer. Der ist jetzt übrigens mit 4 Toren der beste Torschütze der Kölner momentan, und das als Rechtsverteidiger.
Wild, ja.
Ja, aber ziemlich allein gelassen. Da hat Duisburg die Mitte, glaube ich, mit 4 Mann gedeckt, und er stand da ein bisschen blank.
Er besticht so ein bisschen durch seinen Offensivdrang diese Saison, finde ich. Also er ist häufig da, hat man das Gefühl, dass er irgendwie mit Kleefisch und Mahlseiler da mal durchswitcht, die ja eigentlich auch da die rechte Flanke vor ihm sind. Das sieht echt gut aus, was Handler abliefert. Auch eigentlich immer schon so ein bisschen der Lichtblick gewesen im Spiel der Kölner. Aber du hast es gerade gefragt, ich habe auf jeden Fall auch nicht damit gerechnet, dass Köln jetzt gegen Duisburg, die ja auch ein gutes Team haben, unbedingt punkten, gerade weil halt die vergangenen drei Spiele eher demoralisierend waren. Das 0:0 gegen Saarbrücken, 3:0 verloren gegen Osnabrück und dann jetzt gerade frisch die Niederlage gegen Havelse. Also habe ich nicht gedacht, dass sie sowas abbrennen, aber ja, es sah über weite Strecken wirklich gut aus. Sie haben gut mitgespielt und Duisburg hatte eher Probleme, da Zugriff zum Spiel zu finden. Und in der 44. Minute war es dann der von dir eben angesprochene Moritz Fritz, der diesmal mehr Glück hatte bei seinem Kopfball aufs Tor und zum 2:0 getroffen hat. Und da war das Spiel eigentlich vorbei, ne?
Ich habe gedacht, Und also es findet sich da ein Muster, auch später im Spiel nochmal, werden wir gleich sicher auch noch drüber sprechen, nämlich, dass Duisburg anscheinend ein Problem mit hohen Bällen hatte, nach Standards. Es war ja wieder nach einer Ecke und ist ja auch kein Zufall, dass schon wieder Fritz zum Kopfball kommt, diesmal mehr Glück hat und trifft. Also so viel Chancen darf man, obwohl er ein Innenverteidiger ist, auch so einem Mann nicht zugestehen. Und das eben dann die konsequente Folge daraus, dass da das Tor entsteht. Aber später zum Beispiel, wenn er gleich noch auf die turbulente Schlussphase. Nee, okay, machen wir gleich. Ich will nichts vorwegnehmen.
Ja, aber das fand ich auch komisch, genau. Weil gerade Steurer und Welkow sind ja auch eigentlich da erfahrene Recken in der Innenverteidigung, die ja eigentlich auch dann wissen, dass vielleicht auch andere Innenverteidiger aus der gegnerischen Mannschaft kopfballstark sind und ja, eigentlich da mehr aufpassen müssen, aber es hat mich halt auch gewundert, dass Duisburg aber auch über die Saison verteilt schon häufig Probleme hat mit gegnerischen Standards, obwohl sie jetzt kein Team sind aus, Kleinwüchsigen oder besonders körperlich schwachen Spielern. Da muss Pavel auf jeden Fall dran arbeiten, aber genau das, witzigerweise, war auch immer ein Problem von Hansa Rostock, als Pavel Dotschev Hansa trainiert hat. Da waren sie auch immer super anfällig nach Standards. Also keine Ahnung, wie er da die Zuordnung vorschreibt oder so, aber vielleicht sollte er das mal überdenken, weil komischerweise ist das so ein bisschen eine Schwäche, die sich so durch seine Teams zieht, die er trainiert. Vielleicht auch einfach nur Scheinkorrelation, aber auf jeden Fall auffällig. Ja.
Auf jeden Fall ist ihm das, glaube ich, auch selber in der Halbzeit bewusst geworden, weil er hat nämlich dreimal gewechselt und die Mitte gestärkt. Er hat Ajani gebracht, Gembalis, der ist ja Innenverteidiger, und Gündoğan. Also so eine Achse von weiter vorne in der Mitte bis nach hinten in die Innenverteidigung, um da in der Mitte auf jeden Fall mal ein bisschen Stabilität reinzubekommen und auch nach vorne weiter aktiv zu werden, beziehungsweise überhaupt mal aktiv zu werden. Ja, und gehen wir mal rein in die zweite Halbzeit. In der 58. Minute war es wieder Simon Handle. Dieses Mal verpasste er allerdings die Vorentscheidung, hat dann Doppelpass mit Lenny Jastrzemski gespielt und hat dann verzogen am Tor vorbei. Also es gelang ihm dann, obwohl er der Top-Torschütze momentan ist, offensiv doch nicht alles. Lenny Jastrzemski, fand ich, war auch ein Aktivposten im Kölner Spiel. Der hatte auch schon mal vor dem 1:0 eine Chance selber auf dem Fuß zur Führung, hat er nicht genutzt. Aber ja, also ich glaube, mit Lenny Jastrzemski, da haben die Kölner nichts falsch gemacht mit der Leihe vom FC Bayern.
Auf jeden Fall, der hat auch echt mir ganz gut gefallen. Bloß halt genau, dass er halt diese eine Chance hätte nutzen können auch. Aber sicherlich eine gute Alternative zum Altstar Albert Buniaco, der, glaube ich, auch gar nicht mehr jedes Spiel packen würde. Aber es ist eigentlich gut, dass man da die Option hat, finde ich auch.
Ja. Gut, dann gehen wir mal rein in die Schlussphase. 86. Minute, 2:1. Und da wurde es ein bisschen kurios. Ajani traf zum Anschluss. Aber gänzlich anders, glaube ich, als er sich das vorgestellt hat, weil Hetwa gab den Ball von links flach rein und auch ziemlich stramm. Und Ajani tritt in den Boden, allerdings so, dass er den Ball doch noch irgendwie minimal trifft. Und der Ball hoppelt dann so ganz langsam und gemächlich am Kölner Torwart Nicolas vorbei ins Pinball. Tor. Also so ein Kullerball, ja. Auf das hat er Fall. Auch selber gemerkt.
Als genau, er hat sich auch konnte sich nicht, er hat eher so ein bisschen geschmunzelt, glaube ich, auch da beim Torjubel in Anführungsstrichen. Ja, aber krass, was dann noch passiert ist, war der Auftakt zu einer richtig wilden Schlussphase, denn Köln hat dann so ein bisschen gewackelt und hatten dann so ein bisschen, glaube ich, auch die Hosen voll, aber haben super reagiert eigentlich, denn David Philipp, der auch kurz vorher eingewechselt wurde, auch gerade ein Neuzugang von Werder 2, hat in der 91. Minute, und merkt euch das, 91. sind wir schon, dann wieder den zwei Tore Abstand hergestellt und zum 3:1 getroffen. Und da dachte ich dann auch, Spiel ist durch, aber noch lange nicht. Da ist nämlich noch viel mehr passiert.
Das stimmt. Beim 3:1 übrigens dein Goldjunge Youssef Amin mit der Vorarbeit, mit dem Steilpass. Ja. Hat er gut gemacht. Schöne Übersicht, um das nochmal zu sagen. Ja, 90. plus 1, das 3:1, und 90. plus 2 traf dann wieder Duisburg. Es ging also hin und her. 3:2 Orhan Ademi. Diesmal, Köln nicht ganz so sattelfest da hinten. Kleefisch lässt sich vielleicht ein bisschen zu leicht auf eine Moritz-Stoppelkamp-Finte ein, legt sich auf den Boden. Stoppelkamp flankt den Ball rein, sodass Ademi am langen Pfosten dann treffen konnte. Ja. Also wieder, ja, wieder der alte Abstand von einem Tor.
Ademi auch ganz gut jetzt diese Saison schon, ne, muss man sagen. Auch wenn Duisburg ja unter den Möglichkeiten bleibt, Ademi auch mit seinem 6. Tor. Also durchaus wieder torgefährlich, was er ja auch in den letzten Saisons in der dritten Liga jetzt so ein bisschen hat vermissen lassen. Also diese wirkliche permanente Torgefahr ist jetzt wieder da. Also von dem sehen wir bestimmt noch ein paar Tore.
Ja, und es ging dann immer noch weiter, es war noch nicht Schluss. In der 5. Minute der Nachspielzeit das 4:2 wieder für Viktoria Köln. Und da nochmal Full Credit an Marcel Risse.
Ja.
Ich habe es mir sehr oft angeguckt, weil dieser Ball, ja, traumhaft, so ein Unterschnittball, Freistoß, segelt da übers komplette, die komplette Duisburger Hälfte hinweg, gelangt wieder zu Philipp, obwohl da noch ein Gegenspieler bei ihm steht, aber der scheint irgendwie auch machtlos bei diesem Effet-Ball.
Der hatte so einen perfekten Spin, ne?
Ja. Also wirklich traumhaft. Und Philipp hat dann nur noch vor Weinkauf stehend ganz überlegt den Ball an Weinkauf eben vorbei ins Tor gelegt. Ja, also wie gesagt, solche Unterschnittsegler gucke ich mir sehr gerne an. Da sieht man auf jeden Fall noch die gute Ballbehandlung aus den Bundesliga-Zeiten von Marcel Risse.
Ja, manchmal blitzt das noch auf, das finde ich auch. Ja, für Duisburg ist es jetzt ziemlich bescheidene letzte 5 Spiele. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Also vielleicht gibt es jetzt wieder einen Sieg. Aber ja, ziemlich unkonstant, was ich eigentlich seltsam finde bei dem Kader und bei dem Trainer. Platz 14, damit wird man sicherlich nicht zufrieden sein. Und ja, mal schauen, ob es da in der Aufstellung vielleicht demnächst dann mal Veränderungen gibt, weil so kann es irgendwie nicht weitergehen. Aber wirklich ausmachen, woran es jetzt liegt, kann ich nicht. Also so ein bisschen passiv agieren sie, glaube ich, häufig. Und dann hat natürlich auch einfach das Glück vorm Tor gefehlt. Aber ja, ist so ein bisschen Fragezeichen für mich hinter Duisburg, ob ich denen jetzt noch viel zutraue oder nicht. Man muss dazu sagen, Aziz Bouadou ist nicht im Kader. Ist natürlich auch jemand, der sonst da nochmal für Torgefahr sorgt. Aber ja, das darf eigentlich nicht passieren. Gerade wenn man halt Spieler wie Stoppelkamp, Baccalords, Fälscher und Steurer in seinem Team hat. Und ja, dementsprechend angepisst war auch Leo Weinkauf. Ich weiß gar nicht, wie oft er im Interview beschissen gesagt hat nach dem Spiel. Dem hat es auch gar nicht gefallen. Hat auch die Tore zum Teil auf seine Kappe genommen. Also ja, meinte, das war halt hauptsächlich individuellen Fehlern geschuldigt, was auch stimmt. Aber ja, unglückliche Leistung, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, und für Duisburg gilt es jetzt, ein bisschen ja wieder eine positivere Leistung auf den Platz zu bekommen, denn es stehen jetzt ein paar Schlüsselduelle an. Zuerst kommt Meppen nach Duisburg am kommenden Samstag, ehe dann Duisburg zum FSV Zwickau muss. Und eine Woche später kommt wieder der erste FC Kaiserslautern nach Duisburg. Also alles drei Mannschaften, die in so ähnlichen Tabellenregionen oder etwas darunter stehen. Also wenn man da nicht punktet, dann ist man auch ganz schnell wieder im absoluten Abstiegsschlamassel drin. Ja. Und das will man ja verhindern.
Auf jeden Fall müssen sie eigentlich gewinnen, ja.
Ja.
Gut.
Wunderbar.
Dann haben wir dritte Liga abgehakt über das, was wir reden wollten. Und wir können
ganz genau
in Liga 2 schauen.
Ja. Womit wollen wir denn starten?
Habe ich mich auch gerade gefragt. vielleicht einmal noch mal ein bisschen, was hatten wir ja schon angesprochen, auch in der vorhergegangenen Folge. Aber das Trainerkarussell hat auch nach unserer Folge noch weiter Fahrt aufgenommen. Ole Werner ist zurückgetreten. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Vielleicht einmal ganz kurz, auch wenn wir über Kiel spielerisch nicht reden wollen, sie haben gewonnen. Aber ja, was waren da deine Emotionen, als du diese Nachricht bekommen hast? Doch sehr überraschend und schockierend, oder nicht?
Ja. Also ich war wirklich ein bisschen getroffen und ich glaube, so ging es den meisten, die es mit Holstein Kiel halten. Also Ole Werner hat ja in den letzten ziemlich genau 2 Jahren als Cheftrainer eigentlich eine überragende Arbeit hingelegt, kam auch in einer Zeit, als Holstein eher im Abstiegskampf nach oder in der Zeit von André Schubert nach einem schwachen Saisonstart hing, hat die Mannschaft ja gut vorangebracht, spielerisch erneuert, neue Impulse hereingebracht. Und es ist ja jetzt auch so gewesen, dass Ole Werner auf seinen Rücktritt bestanden hat und auch nicht gefeuert wurde. Die anderen Verantwortlichen haben noch versucht, ihn umzustimmen, vergeblich. Und ja, er war untröstlich und hat diesen schwachen Saisonstart auf seine Kappe genommen und hat wiederum auch gesagt, dass es jetzt Zeit ist für neue Impulse und dass die Sachen, die er sich vorgenommen hat, nicht ganz so aufgegangen sind. Also ja, und er, ich meine, er ist 15 Jahre im Verein, also auch neben seiner Tätigkeit als Profi-Coach wirklich ein ganz verdienter Mann. Und deshalb, ja, bisschen traurig, wenn nicht sogar sehr traurig. Viele der Holstein-Anhänger, denen wird es genauso gehen. Ja, und deshalb alles Gute an dieser Stelle an Ole Werner. Und ja, da drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er sich persönlich vielleicht auch weiterentwickelt und einen guten neuen Club findet. Vielleicht auch irgendwann mal in der Bundesliga. Ein guter Trainer ist er ja auf jeden Fall.
Ja, das hat er bewiesen, aber ich fand's auch ein bisschen ja früh eigentlich, weil
ja.
Kiel ist jetzt nicht abgeschlagen auf dem letzten Platz, sondern haben jetzt ja auch mal wieder ein paar Siege eingefahren, also auch unter ihm noch und auch durchaus ja. Sind spielerisch Ansätze gezeigt. Aber,
und ja. Vor allem ja auch das Spiel, was anscheinend jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat, letzte Woche gegen Hannover. Das waren ja auch individuelle Fehler, beziehungsweise ein dicker individueller Fehler, der das Spiel komplett in die falsche Richtung hat kippen lassen durch die rote Karte von Jannis Gelius und darauf der zügige Rückstand. Dann hat man selber noch Pech, haben wir ja auch schon öfter mal besprochen, offensiv wie defensiv. Also ja, ihm die Hauptschuld dafür zu geben, hätte ich jetzt nicht getan. Und das haben ja die Verantwortlichen auch nicht so gesehen.
Ja, okay.
Aber jetzt ist es so.
Ja, musst du mit leben. Und ich meine, Dirk Bremser hat jetzt einen ganz guten Job gemacht gegen Paderborn. Wer auch einen neuen Trainer auf der Bank hatte, oder beziehungsweise wer seinen alten Trainer gefeuert hat und schon jemand Neues präsentiert hat, war der SV Sandhausen. Da gab es ein altes, bekanntes Gesicht auf der Bank zu sehen. Und zwar das von Alois Schwarz. War da bis vor 5 Jahren Trainer in Sandhausen, dann auch in Karlsruhe zwischendurch nochmal. Und ja, die Verantwortlichen haben sich gedacht, er ist der perfekte Mann, um Kulo und Kleppi zu beerben und haben ihn deswegen wieder ins Amt des Chefstrainers berufen. Schwarz selber hat gesagt nach der Verpflichtung, er hätte jeden Job angenommen, weil das Schlimmste für ihn ist, arbeitslos zu sein und nicht das zu machen, was er liebt. Deswegen erstmal Glückwunsch zur Arbeit an Alois Schwarz. Ja. Und ja, das Ganze hat sich aber auch schon gelohnt aus Sicht der Sandhäuser, denn Sandhausen hat auswärts gewonnen gegen Hannover 96 und ja, das ist schon ein Ausrufezeichen und natürlich ein toller Erfolg für Alois Schwarz, dass er anscheinend da direkt in seiner ersten Trainingswoche das Team so erreicht hat und motiviert hat, dass sie halt den Sieg gegen Hannover davon tragen müssen, auch oder davon getragen haben. Auch wenn das ja spielerisch nicht unbedingt ja oder beziehungsweise das Ergebnis nicht unbedingt das spielerische ja Geschehen dort widerspiegelt, was auf dem Platz vorzufinden war, denn Hannover war eigentlich über Strecken das bessere Team, über weite Strecken das bessere Team und am Ende ja hat vielleicht aber auch Alois Schwarz so ein bisschen das Glück auf seiner Seite gehabt. Es war in der 73. Minute Emanuel Höhn, der das 1:0 für Sandhausen schoss, wirklich ein bisschen aus dem Nichts nach einer Druckphase von Hannover und auch echt vielen Chancen wieder, die liegen gelassen wurden. Ich erinnere mich da besonders unglücklich offensiv sah Bayer aus, fand ich. Der hatte wirklich zwei, drei gute Konter, die er irgendwie ein bisschen unüberlegt abgeschlossen hat. Finde ich. Da hat er durchaus nochmal den finalen Pass dann auf Meiner, Kerk oder Hinterseher spielen können. Da hätte Hannover auch schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Aber das haben die 96er ein bisschen versäumt. Und dann ja war es dann halt Höhn in der 73. der das Tor macht. Und ja kurz danach beschreibst uns gerne Ron-Robert Zieler im Mittelpunkt.
Ja, Ron-Robert Zieler da im Mittelpunkt, und darauf wollte ich auch nochmal kurz eingehen, auch bei diesen Kontersituationen, die du gerade angesprochen hattest, und das ist mir auch in der Vorwoche in Kiel aufgefallen, diese Abschläge von Ron-Robert Zieler, die sind wirklich ein nicht unwesentlicher Faktor im Umschaltspiel von Hannover. Also die Abschläge, die kommen wirklich weit und präzise. Da hat man dann ja mit Meiner zum Beispiel auch wirklich feilschnelle Leute oder auch Kerk, gute Ballbehandlung, die sowas schnell mal veredeln können. Also richtig gefährlich. Dieses Mal hat es nicht sollen sein mit der Veredelung, mit der Vollendung, aber wie gesagt, wirklich ein Faktor, der was bewegen kann. Und jetzt zu der Aktion, auf die du sicher zu sprechen kommen wolltest. Letzte Woche auch in Kiel wurde er ja auch schon Zeuge einer ähnlichen Situation. Nun passiert es ihm selbst. Langer Ball, Keita Ruel kommt vor ihm an den Ball. Er steht schon ziemlich weit draußen, überlegt sich dann aber relativ routiniert dahin zu gehen, kommt aber nicht an den Ball und Keita Ruel nimmt den Ball an, geht an ihm vorbei. Der einzige Unterschied zu der Aktion von Gelios auf der anderen Seite in der letzten Woche war, dass er Keita Ruel nicht umreißt und die rote Karte in Kauf nimmt.
Aber dafür das Tor kassiert, ne?
Dafür das Tor kassiert, ganz genau. Also Keita Ruel geht dann ein bisschen an ihm vorbei, geht ein paar Meter und beweist dann Präzision aus einer ziemlich weiten Distanz, trifft er ziemlich präzise ins Tor. War auch ein bisschen knapp, also Richtung Pfosten ging der Ball schon, aber Tor ist Tor. Und so sah man dann sich mit 0-2 in Rückstand in der 78. Minute aus Hannoveraner Sicht.
Ja, Medium. Also blöd gelaufen, gerade weil man halt so viele Chancen hat liegen lassen. Lukas Hinterseher auf jeden Fall leider, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, noch nicht der adäquate Duxch-Ersatz, der hätte sein sollen. Also der war auch häufig auf weiter Flur alleine oder hatte ein schlechtes Stellungsspiel, und wenn er dann mal zum Abschluss kam, war das häufig ungefährlich. Aber Hannover hat auch nach dieser 0-2, nach dem 0-2 Rückstand nicht aufgesteckt und hat sich nochmal zurückgekämpft in Form von Dominik Kaiser. Der Ex-Kapitän wurde eingewechselt und ja, kurz nach seiner Einwechslung in der 82. Minute hat er dann getroffen. Sehenswertes Tor, oder?
Ja. Ja, eine absolute Granate, per Volley, wie ein Strich, ohne Flugkurve, einfach ins Tor gehauen, ins lange Eck. Drewes da im Sandhäuser Tor hat auch nur zugeschaut und ungläubig gestaunt, glaube ich. Ja. Zum Anschluss in der 82. Minute. Der kam übrigens rein für Ondoa. Ondoa war nicht ganz unbeteiligt, der Verteidiger am 0-1 von Höhn, weil er nämlich da nach der Ecke, wo Höhn dann nicht im Abseits stand, eben jenes Abseits aufhob und fast postwendend danach musste Ondoa dann raus und für ihn kam dann eben Kaiser. Also offensiv und zumindest das hat sich so halb bezahlt gemacht, er traf dann ja noch, aber es war zu wenig von Hannover am Ende und deshalb 2-1 für Sandhausen.
Ja, bitte.
Obwohl Hannover am Ende nochmals ein bisschen drängte.
Ja, aber also man hat es wieder gesehen, dass Hannover spielerisch eigentlich stark ist, aber gut. Alois Schwarz am längeren Hebel hat er auch ordentlich umgestellt in der Startaufstellung, unter anderem Wahim, den ja auch noch viele von euch vielleicht aus der Drittliga-Zeit kennen bei Kaiserslautern, der auch ganz gut für Wirbel gesorgt hat, also bei den ja minimalen Offensivaktionen, die Sandhausen dann am Ende hatte, aber ja, Bachmann gefällt mir nach wie vor auch gut, der ist ja auch aus der dritten Liga hochgekommen, auch von Kaiserslautern, immer ein stabiler Wellenbrecher dort im Mittelfeld. Aber ja, Sandhausen, für die ist es jetzt endlich mal wieder so ein kleiner Befreiungsschlag, zeigt, dass sie wieder Anschluss haben. Und trotz 33% Ballbesitz und nur 4 Torschüssen haben sie das Spiel am Ende gewonnen. Und am Ende zählt nicht, wer besser war, sondern wer die 3 Punkte hat. Und nach 3 verlorenen Spielen, glaube ich, auch echt Balsam auf der Seele von ganz vielen Fans.
Ja. Eine Sache für uns noch, beide macht es uns das natürlich wieder knackig eng da unten, nämlich Sandhausen jetzt punktgleich mit Hansa und ein Punkt hinter Kiel. Also Kiel auf 14, Hansa auf 15, Sandhausen auf 16. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass ja jetzt am Wochenende unsere beiden Vereine gegeneinander spielen, macht es das nicht gerade entspannter da unten.
Das prognostizierte Kellerduell, ja. Ich bin auch gespannt, wie das ausgeht. Eine Sache, über die ich nochmal mit dir sprechen wollte, die jetzt nicht so unbedingt vereinsrelated ist, aber bei Hannover hat man es sehen können. Es sind ja jetzt immer wieder maximal 15.000 Zuschauer zugelassen, beziehungsweise die Hälfte der Auslastung. Dann auch 25.000, glaube ich, wenn mehr reinpassen. Bei Hannover hätten, glaube ich, sogar 20.000 reingedurft, aber es waren nur 10.000 da. Was glaubst du, warum wird das nicht angenommen? Weil es ist ja auch nicht nur ein Zweitliga-Phänomen, sondern auch in der dritten Liga, in der Bundesliga auch, sind häufig trotzdem die Auslastung langsam wieder nach oben geschraubt wird, nicht mehr so viele Zuschauer da wie noch in der Vor-Corona-Zeit.
Ja. Also ich kann für mich sprechen, wie ich das so empfinden würde oder wie ich es ja auch empfinde. Ich glaube, für viele Menschen ist ja so ein Stadionerlebnis auch immer mit der Stimmung verbunden. Also einerseits möchte man natürlich seinen Verein spielen sehen, andererseits möchte man auch die Stimmung genießen und ja, wenn nicht sogar selber auch supporten. Und das ist ja vielerorts noch nicht der Fall. Viele aktive Szenen haben die Haltung, entweder dürfen alle rein oder eben gar keiner. Und solange nicht alle rein dürfen, werden wir auch noch nicht laut unterstützen. Und das zieht vielleicht auch ein bisschen weniger Zuschauer an, die auch gewillt sind zu unterstützen. Das ist vielleicht der eine Grund und der andere Grund ist vielleicht auch, dass manche sich bei solchen größeren Veranstaltungen noch nicht sicher sind, wie sicher ist das wirklich, haut das hin oder hole ich mir da vielleicht doch nochmal auf den letzten Metern eine Viruserkrankung ab. Aber ich meine, bisher zeigen ja die Konzepte, dass man da eigentlich relativ sicher unterwegs ist. Übrigens, ich glaube, in Schleswig-Holstein ist es jetzt ab dem Duell von Kiel gegen Hansa so, dass das Stadion wieder komplett ausgelastet werden darf.
Ah, okay.
Und genau, das heißt, da ja, hofft man sich zumindest, dass es eine Rückkehr zum Alten gibt, aber auch da natürlich wieder fraglich, wie viel Zuschauer das dann auch wirklich in Anspruch nehmen.
Ja, also ich fand eigentlich die Stimmung trotzdem gut, also jetzt gerade Halle oder Rostock, wo ich jetzt häufiger mal raufschaue, machen die Fanszenen durchaus Alarm. Ich habe jetzt diese eine Sache von Dresden mitbekommen, die jetzt hier nicht mit nach Hamburg reisen wollen, weil St. Pauli 2G macht und nicht 3G. Mhm. Ja, finde ich Quatsch, aber gut, fühlen sich vielleicht ausgeschlossen. Aber ja, den Faktor, den du gesagt hast, der gesundheitliche Faktor, dass man immer noch nicht wirklich ja, hundertprozentig sicher sein kann, dass halt nichts passiert, den verstehe ich dann schon. Und ja, ich glaube auch, ja, mir wäre es, glaube ich, ein bisschen unwohl, wenn ich jetzt so richtig close in einem Stehblock stehe, wo ja tausend andere mit drin sind. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ja,
also ich muss ja auch sagen, ich habe es ja letzte Woche auch selber gemacht und habe mich da trotzdem sicher gefühlt, weil ich auch gesehen habe, dass bei den Einlasskontrollen das wirklich penibel kontrolliert wurde. Bist du geimpft sogar schon auf dem Gelände, also wenn du nur das Stadiongelände betreten wolltest, gab es auch nochmal eine extra Kontrolle. Ja. Also das wurde schon gewissenhaft erledigt und ich gehe davon aus, dass es bundesweit so gehandhabt wird.
Ja gut, aber ich meine, das bringt ja teilweise nichts. Ich meine, ob du geimpft bist oder nicht, das wissen wir ja mittlerweile, kannst ja trotzdem dir das Ding noch einfangen und auch übertragen. Also da ja, ist ja nicht,
auch,
hab ja keine Angst, dass da keine, die Leute nicht geimpft oder getestet sind, sondern auch einfach,
ja,
dass das immer noch geht.
Aber wir wissen auch, ich glaube, die DFL oder der DFB hat da vor kurzem Zahlen rausgegeben, wie viel Erkrankung es gab bei Partien von Spielen. Und auf, ich weiß nicht, wie viel tausend Zuschauer kamen wirklich eine Handvoll Erkrankungen, die da dokumentiert worden sind. Also es ist schon relativ, relativ gut, dieses System, wie es da angewandt wird. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Ja, klar, aber weil jetzt vielleicht auch noch nicht volle Auslastung waren. Also bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn halt alle wieder rein dürfen. Aber okay, das sehen wir dann. Wollen wir mal wieder auf den Spieltag zu sprechen kommen. Dynamo Dresden, Werder Bremen. Um mal hier das nächste Spiel in den Pott zu werfen. Faustdicke Überraschung, für mich zumindest, für dich nicht?
Für mich auch, ja absolut. 3-0 hat Dresden gewonnen gegen Werder. Nun muss man auch sagen, dass vielleicht das Ergebnis den Spielverlauf nicht so super akkurat wiedergibt.
Nee.
Werder insgesamt ziemlich unglücklich vor dem Tor. Es war so ein so eine Mischung aus zu harmlos und zu glücklos. Dresden dagegen mit effektiven Abschlüssen, engagierten Offensivaktionen, vielleicht so eine Prise mehr Biss am Ende gehabt. Ich glaube auch relativ gut eingestellt vom Trainer. Jetzt habe ich bei Werder sogar schon gelesen, Krisenanzeichen nach der zweiten Niederlage in Folge, da auch nach dem Hamburg-Spiel. Aber also ist für dich das jetzt schon eine Krise? Also wenn man sich beide Auftritte anguckt, wäre ja auch mehr drin gewesen.
Ja,
aber mindestens zwei Punkte, wenn nicht sogar vielleicht vier oder sechs Punkte.
Ist halt super unglücklich, wie die Stürmer agieren. Also es ist eigentlich egal, wen den Anfang bringt, ob Dingschi, Füllkrug, Duxch, alle scheitern echt bei fast hundertprozentigen Chancen reihenweise an den gegnerischen Torwerten. Und da ist irgendwie der Wurm drin. Aber sonst macht Werder das ganz gut. Also wen ich auch kritisieren muss, jetzt auch direkt in diesem Spiel, ist Marco Friedl, also wie teilweise passiv der da manchmal verteidigt und irgendwie lustlos wirkt, das ist sicherlich nicht in Ordnung, aber ja generell. Und
3-0 hat er sogar als Bande noch gedient von Diawosi, der hat da den Pass gespielt und spielt oder passt Friedl an und von da gelangt der Ball dann zu Schröter und der Schuss geht dann ins lange Eck rein.
Und irgendwann wurde er auch noch gebauert, glaube ich, auch noch. Also das ist, ja. Der wirkt immer so also, lustlos.
Ist ein guter.
Das ist genau irgendwie so die Verteidigung mit Friedl und Veljkovic und Jung wirkt häufig irgendwie so ein bisschen schläfrig und ja, vorne, wo halt eigentlich die Qualität liegt, gerade auch Schmidt und Schmid, die ja auch echt viele Chancen kreieren und die Stürmer gut in Szene setzen, bringt dann halt nichts, wenn Duxch die Dinger nicht macht und der hat auch echt wieder richtig viele Chancen und dann natürlich auch noch Füllkrug, darüber haben wir auch schon geredet, der gerade in so einer richtig blöden Phase ist. Ich glaube, dass wenn da mal einmal der Knoten platzt und wenn Füllkrug vielleicht mal wieder trifft und Duxch dann auch die Dinger macht, die er zum Beispiel gegen Hansa gemacht hat, da läuft es auch wieder bei Werder, aber ich kann schon verstehen, warum man damit nicht wirklich zufrieden ist in Bremen, weil jetzt so zwei Niederlagen, gerade das Derby schmerzt natürlich extrem und dann halt auch noch gegen einen Aufsteiger, wo eigentlich auch 3 Punkte Pflicht sind als Team, das um den Aufstieg mitspielen möchte. Also ich wird jetzt auch noch nicht anfangen in Frage stellen, aber irgendwas passieren muss schon.
Ja, also gerade bei so Vereinen wie Werder bringt das natürlich immer schon sehr schnell Unruhe rein, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und die Erwartungshaltung ist ja trotz des eigentlich ziemlich misslungenen Transfersommers ja immer noch ungebrochen hoch.
Ja.
Kann man ja schon sagen. Ja. Ja, in der 35. Minute, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, Duxch gegen Löwe kam wieder zu Fall. Letzte Woche waren wir uns ja so ein bisschen einig, dass das ein Elfmeter gewesen wäre gegen den HSV, wo auch Duxch gegen, ich weiß nicht mehr, Haier Schonlau war das, genau, zu Fall kam. Diesmal ist da ein Hauch von einem Kontakt vorhanden, allerdings für mich viel zu wenig für einen Elfmeter, deshalb richtig entschieden. Ja.
Vor allem, es war ja auch im Fallen, also als Duxch schon im Fallen war, da ist dann noch ein Kontakt vom Knie von Löwe zu seiner Wade, aber das ist ja auch zu spät gewesen. Also er hat da schon extrem den Kontakt gesucht, Duxch, und wollte.
Genau.
Da hat das so ein bisschen inszeniert, die Szene klappt manchmal, aber da war es einfach zu sehr geschauspielert. Und ich denke auch, da wird sich kein Werder-Fan beschweren, dass das nicht gegeben wurde. Im Gegensatz zu letzter Woche zumindest.
Ja. Ja, genau.
Aber das wurde dann auch, die Aktion war dann auch die letzte Angriffsaktion, bevor dann das 1-0 fiel für Dynamo Dresden. Christoph Daferner hat ja 2 Tore gemacht und war eigentlich beide Male ein bisschen als Abstauber involviert. Also kann ich sagen, dass er das gut rausgespielt hat. Aber er hat einfach den richtigen Riecher, so auch in der 40. Minute. 1-0 für Dresden kam ganz schön aus dem Nichts, muss ich sagen. Ne?
Ja, und Werder auch ein bisschen selber schuld, im Spielaufbau einen Fehlpass im Mittelfeld sich geleistet und dann kommt Dresden auch mit den Zuschauern, schnell bekommen sie den Offensivgang rein und über Königsdörfer, der dann erst an die Latte schlänzt, gelangt dann der Ball eben zu Daferner, also wie gesagt glücklich, dass er ihm genau vor die Füße fällt. Und auch dessen Schuss touchiert noch den Pfosten, findet aber trotzdem den Weg ins Tor und 5 Minuten vor der Pause stand es dann eben 1-0 Dresden.
Ja, das war
auch nach der Pause.
Und ist Donnerwetter in der Kabine bestimmt von Anfang. Aber hat nichts
gemacht. Ja, nach der Pause aber Werder ein bisschen unbeeindruckt. Duxch, also vielleicht auch beeindruckt von der Pausenansprache, kann natürlich auch sein. Werder auf jeden Fall bemüht. Duxch gab nochmal eine Chance für ihn. Aber unter Bedrängnis hat er den Ball aus seiner Sicht rechts am Tor vorbei geschossen. Und über die Glücklosigkeit von ihm und seinen Kollegen vorne haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Ja.
Genau, in der 66. Minute dann das 2-0. Auch wieder aus einer Druckphase von Werder hinaus gefallen. Dresden hat das ganz gut gemacht, haben sich dann so ein bisschen aufs Kontern spezialisiert, was ja auch geht. Sie haben ja fixe Spieler, gerade Diawosi und Schröter sind ja ordentlich schnell. Und ja, Werder hat einfach alles nach vorne geschmissen, zu Recht ja auch. Und ja, wurde dann in der 66. bestraft, wieder da ferner. Ich weiß halt gerade gar nicht mehr aus dem Kopf die genaue Situation. Bloß halt auch, dass es halt wieder, dass der Ball über Umwege wieder zu ihm gekommen ist und er dann einfach nur richtig stand.
Ja.
Weißt du noch die genaue
Szene? Ich glaube, Aidonis war es, ja, der genau, da auf stimmt. rechts bis zur Grundlinie marschiert ist. Ja. Und ich glaube, seine Flanke oder sein Ball in die Mitte oder seine Zurück... sein zurückgelegter Ball, wie auch immer man das bezeichnen möchte, wurde auch noch ein bisschen scharf gemacht von einem Bremer Bein. Ja, und dann kam eben wieder Daferner aus aussichtsreicher Position ja. an den Ball und hat dann trocken zum 2-0 getroffen.
Ja. Ja. Dann wieder Druckphase Werder, wieder gute Chancen ausgespielt, ja. Latte Füllkrug, aber natürlich wieder kein Tor und in der 75. Minute dann das schönste Tor des Spiels, würde ich sagen, Moritz Schröter, sehr schön selbst eingeleitet, dann durchgesteckt, ich glaube auf Diawosi war es, der legt zurück auf Schröter, der kommt rechts an der Strafraumkante zum Schuss und trifft schön flach, ansatzlos links unten in die Ecke, war richtig starker Abschluss und Schröter, das meinte auch der Herr von der Sportschau, der das moderiert hat, ist angekommen in der zweiten Liga, weil kam ja aus Zwickau, er hat da eine überragende Saison gespielt, letzte Saison und ja. ist wirklich Stammkraft bei den Dresdnern und jetzt sein erstes Tor, freut mich für ihn.
Ja, und ich sehe gerade Christoph Daferner sogar Spieler des Spieltags, gekürt vom Kicker.
Echt? In der kompletten zweiten Liga?
Ja,
Mai. Genau. Apropos Jamai, die Mais hätten ja beide auf Platz stehen können, sowohl Lars Lukas als auch Sebastian. Das hätte zum Bruderduell kommen können, aber hat nicht sollen sein, denn nur Lars Lukas wurde eingewechselt auf Seiten der Bremer, Sebastian 90 Minuten auf der Bank.
Ja, sowas gibt's manchmal.
Ja, Sachen gibt's.
Dann haben wir noch ein Spiel offen, über das wir sprechen wollten, wenn ich richtig bin. Und das zwar der Karlsruher SC gegen FC St. Pauli. 1-3 ausgegangen. Komm,
lass mal kurz halten. Das sind jetzt hier noch, wir sind schon 54 Minuten, du. Da müssen wir jetzt aber mal
ein bisschen... Okay, können wir kurz halten.
Ja.
Worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, wenn wir über das Spiel sprechen, ist über Marius Gersbeck. Der hat kurz Volleyball gespielt in der 13. Minute. Eine Ditgen-Flanke, die kam zwar scharf rein, aber Gersbeck stand ein bisschen zu weit vorne, wollte sie abfangen und hat sich dann mit einer Faust den Ball, ja, wie beim Volleyball selbst reingebaggert. Du als fast Ehemann einer Volleyballerin, hobbymäßig, wie beurteilst du diese Situation?
Ja, es war stark. Also und auf, in jeder Halle wäre dafür echt gefeiert worden. Guter Einsatz. Aber leider nicht auf dem grünen Rasen. Ja, da hat er sich da schön selber das Ei ins Nest gelegt. War natürlich möglichst schlechter Start für die Karlsruher. 13. Minute. Und ja, du hast schon gesagt, die Flanke war scharf und gut, aber das muss nicht sein.
Ja, das wusste er dann selber auch, ja.
Obwohl, ich glaube, wäre er nicht dran gewesen, dann wäre Kireda gewesen und hätte ihn reingemacht, ne? Also.
Ja, also, dass er hin musste, keine Frage, aber das kann man bestimmt auch galanter lösen.
Eigentlich schon, ja, hast recht.
Ja.
Aber
45. Minute.
Ja, Pauli wieder geil gewesen, genau. Ne? Auch erste Halbzeit, gerade offensiv.
Ja.
Unfassbar. Da hat es sich richtig, richtig gelohnt, wenn wir mal daran denken, wo Pauli vor einem Jahr noch stand und wo sie jetzt stehen und mit demselben Trainer und dem ähnlichen Personal. Props auf jeden Fall an die Verantwortlichen, die da so lange an Timo Schulz festgehalten haben. Richtige Entscheidung gewesen. Genau, du hast schon gesagt.
Es hat wirklich, hat wirklich Klick gemacht. Also nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit, stimmt, in der Rückrunde sind sie warm geworden, waren ja die beste Mannschaft sind sie, glaube ich, sogar des Kalenderjahres.
Ja, mit dem KSC waren sie es.
Ja, mit dem KSC,
vor dem Spiel.
Ja, also, und dieses Duell konnte dann St. Pauli auch noch für sich entscheiden. Na gut. Genau, aber 45. Minute, Elfmeter, Burgstaller. Vielleicht zum Foul, Breithaupt traf Kireda am Fuß. Der Schiri Winter, der zögerte zwar ein bisschen, zeigte dann aber doch auf den Punkt. Für mich eine knifflige Entscheidung. Also, vielleicht, er trifft ihn ganz leicht, aber muss man, finde ich, nicht geben.
Nee, finde ich auch. Weiß nicht,
wie du es siehst.
Ja, nee, fand ich jetzt auch nicht so. Fand ich, war kein Muss. Aber okay, das lässt sich Burgstaller natürlich nicht nehmen, den aus 11 Metern reinzuschieben. Ganz trocken und easy gemacht. Und ja, stand 2-0. Und da war das Spiel eigentlich schon durch, weil St. Pauli lässt sich so ein 2-0 so eine 2-0-Führung natürlich nicht nehmen. Haben sogar noch einen draufgelegt in der 58. Minute. Das war richtig schön rausgespielt. Kam genau aus dem Mittelfeld ein schöner Steckpass auf Guido Burgstaller. Und er legt ihn dann quer, ganz uneigennützig, was man gar nicht von ihm kennt, auf Daniel Kofi Kiré. Und ja, der macht den Sack zu zum zwischenzeitlichen 3-0. War was für ein Angriff, ne? Hat Spaß gemacht.
Ja, das war wirklich schön. Irwin war das, glaube ich, der da durchgesteckt hat zu Burgstaller. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, war dieser quergelegte Ball auch noch leicht angechippt zu Kiré, damit er auch wirklich an den Ball kommt, weil nämlich Gersbeck wieder ein bisschen rausgekommen war und ihn eventuell noch mit dem Fuß oder mit der Hand bekommen hätte.
Schön gesweatet, würde man in FIFA sagen. Das war
ganz genau, ja. Aber alles richtig gemacht. Also das auch spielerisch nochmal gut gewesen von St. Pauli.
Ja, kleine Kumulatur dann in der 79. Minute, Fabi Schleusner, endlich mit seinem ersten Tor für den KSC und ja, was für eins, ne? Da hat auch alles gepasst. Nach einer Flanke hatte St. Pauli eigentlich da schon die Situation entschärft. Der Ball ging so ein bisschen bogenlampenmäßig nach einem Kopfball im Strafraum nach oben und ich glaube, da hat niemand wirklich gerechnet, dass Schleusner da versucht, Volley abzuziehen aufs Tor. Aber genau das hat er getan und der Ball schlug dann auch über Vasil ein und ja, stand es noch 1-3. Danach ist nichts mehr passiert, aber ich glaube, gut für Schleusners Selbstvertrauen, dass er jetzt auch weiß, dass er noch drauf hat.
Ja, für einen Stürmer, wie gesagt, der immer super wichtig, dass du auch die Tore machst. Ja. Und St. Pauli jetzt auch in der richtigen Tabelle, nicht nur in der Jahrestabelle ganz weit vorne, sondern auch in der von dieser Saison. Nach dem 8. Spieltag sind sie jetzt auf Platz 2 hinter Jahn Regensburg. Ein Punkt. Ist eine Ansage. Also sie kommen langsam, aber sicher oben an.
Wer hätte das gedacht? Regensburg, St. Pauli und Heidenheim aktuell auf den Top 3. Bei Heidenheim hätte es man vielleicht am ehesten noch, oder denen hätte man es am ehesten noch zugetraut, dass sie da oben mitspielen. Aber St. Pauli und Regensburg, große Überraschung. Regensburg natürlich noch viel mehr als St. Pauli, aber nicht schlecht. Es macht Spaß. Die Saison bringt Bock. Sowohl in der dritten als in der zweiten, muss ich sagen. Gibt es echt schon wieder so viele Überraschungen und spannende Spiele, coole Aktionen. Zweite Saison Irrenhaus Unterhaus, einfach nur geil bis jetzt, oder nicht?
Ja, klar, also dadurch, wie gesagt, macht es beide Ligen total spannend.
Ja.
Und ich bin wirklich gespannt, wann die vermeintlich Großen ins Rollen kommt, ob das überhaupt noch
passiert. Ja, oder überhaupt,
genau.
Wer weiß. Es gibt keine Kleinen mehr.
Genau.
Den Satz habe ich mir heute Morgen ausgedacht. Ist gut, ne?
Erdacht, der passt. Unter der Dusche.
Genau. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir einen großen Bogen umeinander am Wochenende. Und
vielleicht nochmal, um das abzuklären. Ja, wir sind ja beide leider nicht im Stadion, auch wenn wir das ja bei solchen Duellen gerne mal getan haben in der Vergangenheit, damals noch in der dritten Liga. Ich bekomme ja am Freitag meine Weisheitszähne raus, leider.
Ja, stimmt.
Alle vier auf einmal, sonst hätte ich das gerne mit dir gemacht, mein Lieber.
Ja, ich hoffe, dass du das gut überstehst. Deswegen vielleicht auch schon mal das hier die Warnung an euch HörerInnen, falls es da noch offene Wunden gibt oder Hamsterbäckchen Deluxe, vielleicht behalten wir uns das mal vor, die Podcast-Folge auch eventuell ein bisschen später zu machen oder halt genau mit einem kleinen Sprachfehler auf deiner Seite vielleicht. Mal schauen.
Ja,
ich drück dir auf jeden Fall alle Daumen, muss deinen ganzen Indianermut zusammennehmen. Ich hab's ja auch schon hinter mir, allerdings ist es schon ein paar Jährchen her. Ich hab's überlebt, damals sicherlich nicht das Angenehmste, aber dann hast du es hinter dir. Wie ist es so ein
Once
in a Lifetime-Ding, dann ist die Weisheit raus und du bist wieder bereit für den Podcast hier.
Ja, so wird es sein.
Gut. Dann haben wir es, würde ich sagen. Packen wir es.
Absolut.
Ich pack's jetzt, mein Freund. Und liebe HörerInnen, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine ganz schöne Woche mit Champions League Fußball und zweiter und dritter Liga. Und wir wünschen euch Glück und euren Verein natürlich auch. Macht's gut. Bis in 7 Tagen hoffentlich. Ciao, ciao.
Absolut. Bis dahin. Tschüss.